Liebe Schwestern und Brüder, ein paar Einleitungen an diesem Pfingstmontag gehen meine Gedanken zurück zu sehr vielen unvergesslichen Pfingsttreffen. Ja, 1953 in Herford, Pfingsttreffen des Westdeutschen Jungmännerbundes. Da ist mir das Lied eindrücklich geworden: Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an. Festredner war damals Walter Dach, damals noch Missionslehrer in Barmen, später Dekan in Württemberg, der erste Studienleiter des Tübinger Albrecht-Bengel-Hauses. Und er hat eindrücklich gesprochen. Vor mir saßen so richtig Westfalen, die sagen, aha, ein Schwäble, weil er sehr schwäbisch gesprochen hat, so wie ich auch. Nachher kam eine Journalistin und hat gesagt, Sie haben in Ihrem Vortrag so ein interessanten französischen Begriff gebraucht, den ich nicht ganz mitbekommen habe. Wir haben gesucht im Manuskript. Walter Dach hat gesagt, bei Gott gibt es Nestwärme. Aber er hat schwäbisch gesprochen und hat gesagt, Nestwirbe. Und da hat die Journalistin gemeint, es sei französisch. Nicht? Also, so kann es Ihnen auch gehen. Ich komme aus Württemberg und deshalb kann ich meine Sprache nicht verleugnen. Gestern kam ich auf dem Weg über Eidlingen, tausende junger Menschen, lieben Zelt, das Zelt voll. Ich habe mit Schmerzen dran gedacht, wir hatten vom württembergischen Jungmännerwerk immer an Pfingsten unsere großen Pfingsttreffen der Jungenschaften, gibt's nicht mehr, hat aufgehört. Und wir denken auch mit Schmerz dran, dass der Brüderbund sein Pfingsttreffen hat in Esslingen, tausende junge Leute, gibt's auch nicht mehr. Und stattdessen haben sie eine Pfingstkonferenz. Also im Reich Gottes, so hört auch manches auf und Neues wächst. Es ist doch schön, dass Neues aufwächst. Nun sind wir in einem Abschnitt, zentraler Vers in diesem Bibelabschnitt ist Epheser 3, Vers 16, dass Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Draußen am Büchertisch liegt ein Buch auf von Max Lucado, 3,16. Und wir wissen alle, es gibt die berühmte Stelle Johannes 3,16, aber es gibt ja noch viel mehr 3,16 Stellen. Ich wollte immer noch mal ein Buch schreiben über 3,16, das Lucado vorweggenommen. 1. Mose 3,16, das Wort über die Mütter. Unsere Mütter, ihre Mutter, unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Ganz wichtiges Wort. So wie ich gestern unter Schmerzen am Klavier versucht habe, ich blicke von Beugung und Staunen. Wir sind froh, dass die Frau Pfarrer Schäfer heute das Klavier übernimmt, gell? Aber 3,16, 1. Samuel 3,16. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Daniel 3,16. Die drei Männer im Feuerofen. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Unser Gott kann uns auch aus dem Feuer erretten. Bei den Psalmen geht es nicht auf. Der Psalm 3 hört früher auf. Da gibt es gar keinen Vers 16. Aber es gibt große 3,16-Wörter bis hin zur Offenbarung. Weil du lau bist und weder kalt noch warm, will ich dich ausspeien aus meiner Munde. Das ist nicht Zahlenmystik, sondern liegt daran, dass eigentlich jedes Wort Gottes großartig ist, jedes Bibelwort. Sie könnten auch 4,12 nehmen oder 5,3, gell? Also, sie kommen immer wieder auf ganz zentrale Bibelworte. Den 2. Timotheus 3,16, wieder 3,16 Wort steht, alle Schrift von Gott eingegeben, von Gott durchhaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Strafe. Auch wieder so ein 3,16-Wort. Jedes Bibelwort ist wichtig. Aber jetzt sind wir bei Epheser 3,16. Und spüren etwas davon, dass der Apostel Paulus, ich kann es bloß so sagen, der kriegt sich gar nicht mehr. Manche Sätze gehen gar nicht weiter, dass sie erfahren möge, die Höhe, Breite und Tiefe, ja, von was, weil Gott viel mehr tun kann, als ihr bittet oder versteht, ihr werdet die ganze Dimension des Heils gar nicht mitbekommen. geht schon los, wenn Sie eine Bibel vor sich haben. Epheser 3, Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch Heiden. Und dann muss er einen Einschub machen. Uns geht eigentlich erst bei Vers 14 wieder weiter. Deshalb, dann nimmt er es da auf. Also, Sie spüren richtig den heißen Atem des Apostels Paulus. Und Sie können sich fragen, jetzt Entschuldigung, Paulus, was ist denn los? Was treibt dich denn so um? Und da will er sagen, mich treibt meine geliebte Gemeinde in Ephesus um. Wir wissen aus Apostelgeschichte 20, als Paulus sich von den Verantwortlichen der Gemeinde von Ephesus verabschiedet hat, dort im Löwenhafen von Milet, er hat sie zu sich kommen lassen. Als er sich verabschiedet hat, hat er gesagt, ihr wisst, dass ich jeden von euch 3 Jahre lang Tag und Nacht unter Tränen ermahnt habe. Sehen Sie, das ist Seelsorge. Dass der Apostel Paulus die Frauen und Männer und Jugendlichen und die Alten, die sind besonders gefährdet, dass unser Glaube im Stillstand ist. Ich habe jeden von euch 3 Jahre lang unter Tränen ermahnt, dass euer Glaube nicht bloß äußerlich ist, nicht bloß Tapete aufgeklebt, sondern euch durchdringt, dass wirklich Christus in euren Herzen wohnt. Nun könnten wir sagen, lieber Apostel Paulus, warum denn die Aufregung? Du hast doch zu Eingang geschrieben, ihr seid in Christus erwählt. Irgendwo habe ich noch gesehen, deine Aufschriebe vom Jahr 2002, Versiegelung. Der große Abschnitt, was wir in Christus haben. Ich durfte eine Zeit lang Assistent sein bei unserem früheren württembergischen Landesbischof Haug. Der hat den Epheserbrief besonders geliebt. Wenn er nur den Text gelesen hat, dann hat man gemerkt, in ihm, der hat so eine besondere Sprache gehabt, in ihm sind wir erwähnt, in ihm geliebt, in ihm zur Herrlichkeit bestimmt. Paulus, was regt dich denn so auf, dass du in deinem Gefängnisloch deine Knie beugst und dich auf den harten Boden in deinem Gefängnis wirfst und händeringend Gott bittest, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Was ist denn los? Die sind doch Christen. Die haben doch den Glauben. In dieser gottlosen Stadt Ephesus haben sie bis heute durchgehalten. Ja, sagt der Apostel Paulus, ihr fragt mich, was mich umtreibt. Ja, schauen wir. Ist dir vielleicht wichtig, dass die Gemeinde zahlenmäßig wächst? Oder dass sie in der Bevölkerung mehr Echo findet? Dass sie in der Gesellschaft mehr Gehör findet? Neulich sagt mir ein Gemeindepfarrer, ich sehe so manche charismatische Gemeinde, die biblische Glaubensgemeinde in Stuttgart, da werden jeden Sonntag 10 Leute geheilt. Sollten doch bei uns auch Leute geheilt werden. Hat Paulus darum gebetet, dass Heilungen stattfinden, dass die armen Leute ein besseres Einkommen haben, wären alles Gebetsanliegen gewesen, dass die Gemeinderäume ein bisschen komfortabler aussehen, so wie die schönen Räume in der Langensteinbacher Höhe. Wäre alles ein Gebetsanliegen, wir in Korntal, wir beten zurzeit wie die Weltmeister, dass wir endlich ein Gemeindehaus kriegen und dass die Spenden zusammenkommen. Und der Paulus schaut uns groß an, für das meint ihr, sei wichtig zu beten? Was mich umtreibt im Gefängnis, ist euer innerer Mensch. Ob wirklich Jesus Christus in euch wohnt, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. dass das Problem der Christenheit der innere Mensch ist. Schon die Ausleger streiten, ob nicht der innere Mensch so der Seelenfunke in uns ist, der so Gott zugewandt ist. So wie ich manchmal denke, na, ich habe meine Ecken und Kanten, ein Engel bin ich noch nicht, aber ganz tief innen drin ist ein lieber Rolf Schäffbuch, ein ganz demütiger, freundlicher, wohltuender Rolf Schäffbuch. Manche kommen auf den Gedanken, Ausleger, weil es dann im zweiten Korintherbrief mal heißt, auch wenn unser äußerer Mensch verdirbt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Ja, sagt der Paulus, das habe ich gemeint. Der innere braucht es von Tag zu Tag, da ist nicht viel los. Da braucht die Kraftzuteilungen Gottes, dass der innere erneuert wird, aber dass selbst in der Not geschieht das. Aber normalerweise ist mit unserem inneren Menschen der bloß nicht viel los, sondern ist eine Not. Die großen Psychotherapeuten und Psychologen, Freud und C.G. Jung, haben ja gesagt, es gibt viel bei uns allen innere Verletzungen, vermisste Liebe in der Jugendzeit, Enttäuschungen unseres Lebens, Ängste. Das alles beherrscht uns mehr, als wir ahnen. Ach, sagt der Herr Jesus, das ist noch gar nicht der innere Mensch. Das heißt von Jesus, er wusste, was im Menschen war, wirklich innen drin. Da, wo ich meine, dass der liebe, demütige, freundliche, geduldige Rolf Schäffbuch ist, sagt Jesus, aus deinem Herzen kommen arge Gedanken, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Falschzeugnis, Lästerung. Ich weiß noch mal, vielleicht im Jahr 47 war der Essener Jugendpfarrer, Evangelist Wilhelm Busch in Kirchheim-Teck, und hat dieses Wort zitiert, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord. Und plötzlich hat er innegehalten und hat gesagt, Oma, Mord. Wir haben nachgefragt, was war denn los? Da hat er gesagt, als ich gesagt habe, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, saß unten eine ältere Dame und hat mit dem Kopf geschüttelt. Da hat er gesagt, Oma, Mord. Wie die bei der goldenen Hochzeit das Jubelpaar gefragt wird. Ich habe da eigentlich nie dran gedacht, euch scheiden zu lassen. Sagt der Mann, nein, aber erschießen hätte ich sie oft können. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Das ist ein Ungeist, und wenn Sie es nicht glauben, manchmal erschrecken Sie doch über Ihre eigenen Träume, was da auftaucht. Dass Sie, gestern Abend hat Konrad Straub uns mit uns darüber gesprochen, über Verletzungen, die wir empfangen haben und die wir ausgeteilt haben, dass wir über manche Verletzungen nicht mehr wegkommen. Und wir merken, wie der Zorn in uns kocht. Und die Bosheit zunimmt, die wir doch gar nicht haben wollen. Und wir verstehen Apostel Paulus, der sagt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Böse, das ich gar nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich will, das kann ich nicht. Der arme, arme innere Mensch. Unsere Missionsexperten überlegen immer wieder, nachdem wir durch Gottes Hilfe so viele Völker erreichen konnten, Sprachen übersetzen konnten, Bibeln drucken. Wo sind noch unerreichte Gebiete? Liebe Schwestern und Brüder, das unerreichteste Gebiet ist das Herz der Christen. Da ist wohl viel christliche Gewohnheit, viel Liebe zu den Eindrücken vom Kindergottesdienst angefangen, Jungschar, Lieder, die uns wichtig sind. Was wohnt im Herzen drin? Und es sagt Apostel Paulus, in diesem Problemfeld, in diesem unerreichten Feld, da kann das Wunder geschehen, dass etwas anders wird. Aber ich möchte gerade noch ein bisschen ausholen. Spezialgebiet im Innern des Menschen, Spezialnot, ist unsere Selbstliebe. Das hat nicht bloß der große Nobelpreisträger, Singer, amerikanischer Jude geschrieben. Wann endlich werde ich erlöst werden von meiner Eigenliebe? Da merken Sie, der steckt noch in der biblischen Tradition, dass das das Schlimmste ist. Aber Jesus hat klar gesagt, wenn mir jemand nachfolgen will, wenn jemand pflichtlich zu mir gehören will, wenn sich jemand auf mich berufen will, wenn jemand mich braucht, dann verleugne er sich selbst. So wie der Petrus Verleugnung getrieben hat. Nein, mit dem Jesus habe ich nichts zu tun und nie gesehen und nie gehört. Mit dem, nein, nein. So soll man sich selbst verleugnen, die Stimme, die aus dem Innern kommt, nein. Hinter den meisten dieser Nöte, Habgier, Zorn, Ungeduld, Unversöhnlichkeit, steckt die Selbstliebe. Wie viele Ehekrisen kommen daher, dass sich Mann und Frau vormachen, ich krieg nicht das, was ich eigentlich kriegen sollte. Neulich in einer Scheidung, die uns allesamt bewegt hat, in evangelikalen Kreisen, einer aus dem Bengelhaus, hat gesagt, ja, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Meine Mutter hat mich viel lieber gehabt als meine Frau. Ah, das Mamakindle, schwäbisch gesagt, gell? Ich krieg nicht die Liebe, die meine Mutter mir gegeben hat. Und selbst in dem, was uns in der Christengemeinde heute manchmal Not macht, welche Lieder sollen wir singen? Die alten Choräle oder mehr die neuen Lieder? Soll die Orgel aufhören und mehr die Band spielen? Soll die Predigt länger oder kürzer sein? Steckt so viel Selbstliebe in unsere, wir sagen, es ist missionarisch, wenn wir mehr moderne Musik machen würden. Es wäre missionarisch, wenn wir gehaltvollen alten Lieder hätten. Dabei geht es das, was mir schmeckt, was ich gerne hätte. Und wir tarnen es noch und sagen, es ist missionarisch. Um 1820 war hier in dieser Gegend, gerade im Raum von Karlsruhe, eine ganz besondere Christin, die Baronin Juliane von Krüdener, eine Baltin, die sehr viel Kontakt hatte mit Hofrat Jung-Stilling und gesagt hat, die Christen müssen noch viel mehr als bisher auch die Welt bestimmen. Sie müssen hinaus, sie müssen die Welt verändern, die notvolle Welt. Sie müssen sich einmischen, sie müssen den Politikern Vorschläge machen, wie alles anders wird. Sie hat Kontakt gesucht mit dem russischen Zaren Alexander I. Und am Schluss ihres Lebens hat sie geschrieben, die Eigenliebe bei mir war zu mächtig. Immer wieder habe ich mir selbst vorgemacht, ich müsse ein Werkzeug Gottes sein, aber es war nichts als ein geheimer Hochmut. Wie viel von dem, was wir in der Gemeinde sagen, es müsste doch, es sollte, ach, das wäre doch gut, genauso ein geheimer Hochmut. dass ich meine Vorstellungen verwechsle mit dem, was vor Gott richtig ist. Der Liederdichter Johann Ludwig Konrad Allendorf hat uns ja das schöne Lied geschenkt: Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich von allen Dingen, die vor dir nichts taugen. Da heißt es in einer Strophe: Herr, habe Acht auf mich, töt in mir mächtiglich. Und jetzt müssen wir denken: die Geldgier, mein Hass, töt in mir mächtiglich, dass ich so schnell verletzt bin. Nein, töt in mir mächtiglich die Eigenliebe. Es war ein Seelsorger, der gewusst hat, dass der innere Mensch ganz gefährdetes Gebiet ist. Wie schön wäre es, wenn der böse Geist weichen würde aus diesem inneren Menschen. Ich darf ja manchmal Andachten halten in unserem großen Kinderheim Hoffmannhaus, wo Kinder, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen, aufgenommen sind. Man versucht, ihnen ins Leben zu helfen. Wenn ich da Andacht halten darf, sage ich immer zu meiner Frau: bete mit. Und ich bete selber wie ein Weltmeister und komme mir vor wie ein Löwendompteur und ein bisschen wie Billy Graham. Dass doch was ankommt bei diesen Kindern, die kaum mehr stillsitzen können. Wird mir auch immer wichtig, dass wir für Lehrer und Lehrerinnen beten, die heute so furchtbar schwer haben in den Schulklassen. Mit den Kindern, die aus gar keiner Ruhe mehr kommen. Aber da haben die Geschichte erzählt von David und Saul, wie der David auf der Harfe gespielt hat, als der böse Geist über den Saul kam. Und mittags ruft mir die Frau Bohnenberger an, eine der Erzieherinnen, einer ihrer schwierigsten Burschen, habe gesagt: Frau Bohnenberger, können wir nicht singen? Wie kommst du plötzlich drauf, dass wir singen sollen? Dass der böse Geist weggeht. Da war etwas rübergekommen von dieser Geschichte, die ich erzählen durfte. Schon groß, wenn der böse Geist weggeht aus unseren Familien und Häusern. Aus den Verwandtschaften, aus unseren Gemeinden. Der Geist der Missgunst, des Misstrauens. Aber der Apostel Paulus meint mehr: ich bete darum, dass der Vater der Herrlichkeit, der rechte Vater, über alles, was Kinder heißt, euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Ich habe heute Morgen darauf hingewiesen, dass die Dreieinigkeit nicht ein dogmatisches, totes Gehäuse ist, sondern dass bei Paulus das immer wieder auftaucht. Ich bete darum, dass der Vater der Herrlichkeit, nämlich Gott, euch Kraft gebe, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Mensch, dass Christus wohne in euren Herzen. Der dreieinige Gott soll in der Fülle seiner Kraft aufgeboten sein. Nicht bloß, dass der böse Geist weggeht, sondern dass das Wunder geschieht, dass Christus in euren Herzen wohnt. Das größte Wunder, jetzt lassen Sie mich ein paar Minuten da ein bisschen auslegen, das größte Wunder, das geschehen kann, ist, dass Christus in uns wohnt. Großes Vorbild ist das Wunder, dass bei der Maria, dieser jungen, kleinen Magd, wer bin ich, dass Gott mit mir etwas vorhat. Doch, der Geist Gottes wird dich überschatten und du wirst den Retter der Welt in dir tragen können. Nun würden wir nicht wie die Maria Jesus in uns tragen, aber dass Jesus in uns gegenwärtig ist, will Gott in der Kraft des dreieinigen Gottes wirken bei uns. Das ist nicht bloß ein schöner Vergleich, dass Christus wohne in euren Herzen, sondern hier ist wieder eine Stelle, dass wir merken, der Apostel Paulus will nichts von sich selber formulieren, sondern er nimmt ein um das andere Jesuswort auf. Die Worte des Apostels Paulus korrespondieren mit Jesusworten. Er hat die Jesusworte ernst genommen, wenn ihr mich lieben werdet, meine Worte halten werdet, wird der Vater euch lieben und wird zu euch kommen und wir werden Wohnung bei euch machen. Paulus hat Jesus beim Wort genommen mit diesem Begriff der Wohnung. Die Wohnung ist was Besonderes. Vor 8 Tagen durfte meine Frau nach einer Operation nach Hause kommen, bevor sie wieder in die Reha ging. Ich habe gemerkt, im Krankenhaus hat sie es schön gehabt, mit einem wunderbaren Blick über Stuttgart, wunderbar versorgt, von Ärzten gepflegt. Viele Besuche hat sie bekommen, Blumen. Aber daheim in der eigenen Wohnung, das war nochmal was ganz anderes. Und so möchte der Herr Jesus bei uns nicht bloß als Gast gelegentlich da sein, schwäbisch gesagt der Psychlemacher, sondern jetzt möchte ich dazugehören, bei euch, in euch, im inwendigen Menschen. Wie sieht das praktisch aus? Ich habe es erlebt bei unserem Bruder Gerhard Meyer, unserem späteren Bischof, meinem Nachfolger im Prälatenamt in Ulm, vorher langjähriger Studienleiter und Rektor am Tübinger Albrecht-Bengel-Haus, Lehrer auch von Andreas Schäfer. Von Haus aus, ich war als junger Pfarrer in Ulm, ich kenne mich aus, da im Lehrertal, über eine Siedlung, da war es nicht viel Christen. Und auch das Elternhaus von Gerhard Meyer war keineswegs so, dass also er durch Eltern zum Glauben gekommen ist. Er hat ja dann als begabter junger Mann das Jurastudium begonnen bis zum ersten Examen und hat mit seiner jungen Frau in Unterjesingen bei Tübingen gewohnt. Und da war eine klägliche Evangelisation mit unserem Jungmännerwerksevangelisten Karl Wetzel. Die Gemeinde hat schlecht vorbereitet. Es fehlte sogar an Leuten, die bereit waren, die Handzettel in die Häuser zu tragen. Und das hat den jungen Juristen, der an für sich Sympathie hatte mit manchen maoistischen Parolen, mit manchen Weltveränderungsvorstellungen, wie sie im Sozialismus zu Hause sind. Ja, Entschuldigung, das geht ja nicht. Das tut mir leid, die Kirchengemeinde. Liebe Frau, dann packen wir es an, dann tragen wir Zettel mit aus. Und blieb bei der Evangelisation. Und Gott hat das Wort benutzt von unserem Evangelisten Karl Wetzel, dass Gerhard Meyer und seine Frau gespürt haben, ich soll nicht christlicher werden, ich soll nicht ein bisschen Sympathie fürs Christentum aufbringen, sondern der lebendige Jesus will unser Leben hinein. In einem Kalenderzettel, ich weiß gar nicht, Konstanz oder Neukirchner, gerade dieser Tage hat Gerhard Meyer einen geschrieben und da hat er diesen Satz, Jesus will sich dann, wenn er bei uns wohnt, in unserem Leben durchsetzen. Wird so viel diskutiert, woran man den Heiligen Geist spürt, welche Empfindung da ist, wenn der Heilige Geist, was man tun muss, ob man da ein Vibrieren spürt. Die Folge des Heiligen Geistes ist, dass wir merken, Christus möchte sich durchsetzen. Christus ist da. Der Heilige Geist ist ein Vorreiter für Christus. Dass Gott gebe durch, nach seinem Reichtum der Herrlichkeit, dass wir durch seinen Geist stark werden am inwendigen Menschen. Ich habe vorher von der Juliane von Krüdener etwas erzählt. Die war eine lebenslustige Dame, das Sahnehäubchen auf allen Partys in Riga und Rehwalen. Oft hat sie so umgetrieben, dass ihr Mann sich von ihr getrennt hat. Der Baron von Krüdener wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und dann plötzlich hat sie ihr Leben verändert. Wodurch? Durch eine Predigt. Sie hat sich Schuhe anmessen lassen bei einem Schuhmachermeister in Riga. Das war einer, der zu den Herrnhutern gehörte. Der hat nichts Christliches gesagt. Aber sie hat gemerkt, der ist anders als alle Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Der ist anders. Der hat etwas, was ich nicht habe. Und er ist frei von Dingen, die mich bestimmen. Und sie hat ihn gefragt, was ist denn los? Dann hat er, verstehen Sie, so soll christliches Zeugnis sein, nicht, dass wir es dauernd anderen aufdrängen, die gar nichts wollen. So, wenn Christus in unseren Herzen leben würde, würden Menschen sagen, was ist mit Ihnen eigentlich los? Dann dürfen wir reden, sind wir gefragt. Das spürt man. Zu mir hat mal ein Mensch gesagt, der mich angesprochen hatte, um eine Seelsorge gebeten hatte, woher wussten Sie denn, dass ich Christ bin? Dann hat dieser Mensch gesagt, da sieht man doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung an, ob er an diesem Tag schon den Namen Jesus angerufen hat. Das hat Paulus gemeint, dass Christus wohne in euren Herzen, dass das aus allen Knopflöchern strahlt, nicht gewollt, nicht erzwungen, sondern der Herr ist da. Er will in uns wohnen, wie Gott im Tempel von Jerusalem wohnte. Und es heißt, die Priester konnten vor der Herrlichkeit, die aus dem Tempel strahlte, nicht mehr dienen. Sie mussten, da war so viel Herrlichkeit Gottes. Was wäre das, wenn bei uns Christus in uns wohnen würde? In unserer Zeit wird so viel Sehnsucht laut nach Heilungen, nach Wunder, dass die Christenheit Tolles tut, imposante Treffen hat, eindrückliche Fernseh- und Radiosendungen macht. Lassen Sie uns doch mit einer Gegenbewegung beginnen, dass Christus wohne in unseren Herzen. Mir soll nichts anderes wichtiger werden, dass das überzeugend wird, Jesus ist eine Wirklichkeit. Im Zimmer lag Idea oder in unserem Fach, ich habe einen Satz gelesen. Der christliche Glaube lässt sich nur mit Taten beweisen. Wenn ich auf dem Sterbebett bin, kann ich keine Taten mehr tun. Aber ich möchte, dass die Pfleger und Ärzte erleben, dass Christus bei mir ist. Das ist nochmal was anderes, dass Christus in euch wohne. Als mein Vater gestorben ist, da sind nicht mehr viele christliche Worte gemacht worden, aber die Oberärztin hat meine Mutter in den Arm genommen und hat gesagt, was seid ihr reich? Dass das nicht mit Worte oder mit Taten, sondern Jesus Gegenwart, das wäre doch Etikettenschwindel, wenn wir uns Christen nennen würden und Christus gar nicht da wäre. Jetzt verstehen Sie, warum der Apostel Paulus betet für die Heiligen und Geliebten, bei denen in Ephesus so viel schon geschehen war. Ich beuge meine Knie, ich werfe mich auf die Knie in meinem Gefängnisboden, dass der Vater des Reichtums mehr tut, als was sonst die Menschen wünschen, mehr als Heilungen und Speisungen, aufsehenerregende Dinge. Der Abschnitt hört auf, dem aber der überschwänglich mehr tun kann, als wir bitten oder verstehen. Normalerweise verstehen wir nicht, dass das das Größte sein soll, wenn Christus in unseren Herzen wohnt. Aber der Vater will mehr tun, als wir je kapieren können, nämlich dass Christus in unseren Herzen wohnt. Letzter Gedanke heraus aus der schrecklichen Genügsamkeit. Wir leben in einer Zeit, die gar nicht bloß gottlos ist. Es gibt so viel Religiosität. Auf der anderen Seite sind wir froh, wenn überhaupt noch Eltern ihre Kinder zur Jugendstunde schicken oder zum Kindergottesdienst oder wenn wir merken, die lesen gelegentlich einen Kalenderzettel oder ein Andachtsbuch. Was? Die kommen auch zum Schulanfängergottesdienst. Ja, das freut uns eben, dass Meyers da sind. Schon ganz toll. Und in solch einer Welt, die so ein bisschen religiös ist, die gar nicht so ablehnend ist, so wir gehören schon dazu, nicht? Kommen wir, die wir uns noch zum Gottesdienst halten und die vielleicht regelmäßig Bibel lesen und Losung und manchmal auch bis 12 Uhr mittags noch behalten, was im Losungsbüchle steht, schon ganz toll vor. Und dabei ist christliche Genügsamkeit. Und Apostel Paulus sagt, ich möchte, dass Sie nicht bloß dem Namen nach Christen sind, sondern dass Christus in Ihnen wohnt. Die Genügsamkeit hat Tradition, nicht bloß in Ephesus, sondern auch in der benachbarten Gemeinde Laodicea, von der wir in der Offenbarung hören, du sprichst, ich bin reich und ich brauche nichts, bei uns läuft's, wir sind lebendige Gemeinde, man sagt, du lebst. Aber weil du weder kalt noch warm bist, sondern lau, will ich dich ausspeien aus meinem Mund, du bist mir ein Brechmittel, sagt der lebendige Jesus. Philadelphia. Ich stehe, wie heißt dein Laodicea? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bin gar nicht bei dir drin. Du hast Sympathie für mich, du hast nichts gegen mich, aber ich stehe vor der Tür. Liebe Schwestern und Brüder, danke, dass Sie mir diese Aufgabe gegeben haben, mit Ihnen darüber nachzudenken, was Jesus mir sagen will. Noch einmal ganz anders als bisher, drum bitten, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Dringlich beten. In der Nachkriegszeit, ich denke oft zurück, was für ein geistlicher Aufbruch war und was geblieben ist. Da gab es plötzlich ein Lied, Unser Land für Jesus. Und die letzte Strophe lautete so, auch mein Herz für Jesus. König, ziehe ein, meinen Willen beuge, herrsche du allein. Das haben wir oft vollmundig gesungen. Und trotzdem bin ich dankbar, dass der Herr Jesus es bei mir erhört hat. Aber jetzt ist meine Bitte, dass wir an dir bleiben, du treuer Heiland. Und ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu. Beides Zeilen aus Pfingstliedern. Dass ich an dir bleibe, dem treuen Heiland. Herr, komm in mir wohnen. Ich darf mit Ihnen beten. Herr, dass wir diese Bitte dir vorlegen dürfen, du Vater, der du Kraft hast in der Fülle des Reichtums. Du möchtest doch uns selbst reich machen mit deinem Sohn Jesus Christus. Nicht bloß mit einem religiösen System, nicht bloß mit Gedanken, so mit der lebendigen Wirklichkeit dieses Erbarmers Jesus, mit seiner heilenden Gegenwart, die durch uns hindurchstrahlen kann zu anderen Menschen hin. Wir bitten dich in Demut und verlangend, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre. Amen.